Heidi Benneckenstein, Sie erzählen in Ihrem Buch, dass Sie, um das Buch zu schreiben, auf den Dachboden Ihrer Oma, Ihrer Großmutter gegangen sind, um eine Kiste, in der Sie die ganzen Sachen aus der Neonazi-Zeit aufgehoben hatten, in Augenschein zu nehmen. Wie war das für Sie, diese Kiste aufzumachen?
Ja, das ist schon sehr komisch. Ich habe da drinnen in der Kiste noch Pullover mit diversen Nazi-Aufschriften und T-Shirts und ja, CDs und Aufkleber, also aus der NPD-Zeit.
Hat es bei Ihnen Beklemmungen ausgelöst, das anzugucken? Also der Ausstieg ist 6 Jahre her. Da waren Sie
19.
Da waren Sie 19, jetzt sind Sie 25.
Ja.
Hat es bei Ihnen jetzt besondere Gefühle ausgelöst, das alles wieder so anzugucken?
Also ja, natürlich. Also es ist sehr komisch, wenn man die Sachen dann auf einmal wieder in der Hand hat. Es ist mittlerweile nicht mehr mit so viel Schamgefühl behaftet wie am Anfang. Es ist mittlerweile schon normaler irgendwie. Ich kann damit jetzt irgendwie besser umgehen, aber ja, es ist trotzdem immer noch komisch.
Können Sie das junge Mädchen, das diese Sachen da sich angeschafft hat, das die Pullover getragen hat, können Sie die noch verstehen? Kriegen Sie noch einen gefühlsmäßigen Zugang zu der?
Nein, also tatsächlich ist das sehr schizophren. Ich kann dieses Mädchen gar nicht mehr verstehen. Ich habe natürlich verschiedene Situationen noch im Kopf, wie ich damals war und ja, was ich gesagt und getan habe. Aber es ist für mich heute nicht mehr nachvollziehbar. Und mir fällt es auch immer schwerer, wiederzugeben, was ich damals ideologisch vertreten habe oder was mich an der Ideologie überhaupt dann noch angesprochen hat.
Schon sehr fremd. Sie empfinden schon sehr viel Fremdheit.
Ja.
Ist richtig so ein Graben entstanden.
Ja, also das ging auch sehr schnell mit dem Ausstieg, dass ich mich da so schnell davon entfernt hatte. Ich glaube auch, weil diese Ideologie eigentlich meiner eigentlichen Persönlichkeit sehr fremd ist, dass da sofort eigentlich so ein ganz großer Abstand dazu entstanden ist und ja, und auch sehr schnell das Unverständnis dafür.
Sie sind richtig in einer Neonazi oder vielleicht muss man auch sagen Nazi-Familie aufgewachsen, weil da gab es eigentlich eine Kontinuität. Also Sie schreiben, dass schon Ihre Oma von ihrer schönen Kindheit in der Hitlerzeit geschwärmt hat. Wenn Sie jetzt an zu Hause denken, an Ihr Elternhaus, welches Bild kommt da?
Ja, also wenn ich an mein Elternhaus denke oder an meine Eltern, dann drängt sich natürlich da immer sehr stark mein autoritärer Vater in den Vordergrund. Und bei uns zu Hause sah es halt schon sehr anders aus als bei anderen Kindern, also im Dorf bei uns. Ja, wir hatten da eben dieses Runengebäck an der Wand.
Runengebäck?
Ja.
Was ist das?
Also Salzteiggebäck, was wie Runen geformt ist. Und wir hatten ja altdeutsche Sprüche gestickt an der Wand und so. Und ja, sowas fällt mir dann eigentlich sofort immer wieder ein.
Welches Gefühl verbinden Sie mit dem Elternhaus? Auch Geborgenheit?
Nein, also mit dem Haus selber nicht und auch...
Das war auf dem Dorf?
Das war auf dem Dorf, also das Haus...
In Bayern?
Genau, das Haus brauche ich nicht mehr in meinem Leben. Ich würde da auch nie wieder wohnen wollen. Ich glaube, dass meine Mutter, trotzdem, dass unsere Erziehung so autoritär war, es schon geschafft hat, Wärme in unser Leben zu bringen. Und meine Mutter hat sich sehr viel Mühe gegeben, uns ja schon irgendwie eine schöne Kindheit zu bereiten und hat sich viele Gedanken darüber gemacht, was für Kinder schön ist und... Das weiß ich heute sehr zu schätzen und da habe ich dann auch irgendwie ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme, aber ansonsten nicht und vor allem mit diesem Ort verbindet mich nichts mehr.
Also Ihr Vater war tatsächlich extrem autoritär. Wie würden Sie ihn beschreiben?
Ich glaube, dass mein Vater eigentlich im Grunde genommen ein Mensch ist, der sehr wenig Selbstbewusstsein hat und ja, der ihm eigentlich auch irgendwie nur leid tun kann. Dann, wenn ich glaube, wenn erwachsene Kinder so schlagen und so runtermachen müssen, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass mit der Persönlichkeit irgendwas ganz Gravierendes nicht stimmt. Auf der anderen Seite ist er ideologisch sehr gefestigt, er ist sehr radikal und sehr gefährlich und alles, was er getan hat, ja, ist ideologisch dann auch irgendwie zu vertreten. Und ja, ich habe da irgendwie so ein gespaltenes Verhältnis zu ihm. Also auf der einen Seite ist er für mich so der Inbegriff des Schlechten, so wie ich niemals sein möchte. Auf der anderen Seite empfinde ich aber auch wirklich Mitleid für ihn.
Sie erwähnten das Schlagen. Das heißt, Gewalt und Schlagen spielte eine große Rolle in Ihrer Erziehung?
Ja, Gewalt im Allgemeinen, also nicht nur die körperliche Gewalt, war der große Bestandteil in seiner Erziehung uns gegenüber. Das ist natürlich auch dann damit zu rechtfertigen, ideologisch. dass man Kinder unterdrücken darf. Kinder sollen gefügig sein, die sollen den Erwachsenen gehorchen und ja, eigentlich im Grunde genommen sollen Kinder von Anfang an lernen,
zu parieren,
ja, und für Erwachsene nur dann sichtbar zu sein, wenn die Erwachsenen es wünschen. Und durch diese Strafen und so wollte er uns natürlich dann irgendwie auch Disziplin vermitteln.
Für was wurde denn gestraft oder geschlagen? Wie muss ich mir das vorstellen? War das jetzt jeden Tag oder?
Ja, also es war schon jeden Tag. Also je nachdem, welche Verfehlungen man begangen hat, auch mehrmals. Zum Beispiel, wenn man irgendwie zu laut die Treppe runtergerannt ist, dann musste man die Treppe noch 10-mal leise hoch und runter laufen und ihm zu zeigen, dass man es auch leise kann, damit man es lernt. Wenn wir uns irgendwie gestritten haben, dann hat er nicht versucht, da zu vermitteln oder irgendwie rauszufinden, was da das Problem ist, sondern dann hat er sich da eingemischt und hat ja auch erstmal Strafen verteilt für diesen Streit. Zum Beispiel, dass man dann in der Ecke stehen musste, bis man sich entschuldigt hatte oder so, oder ja, eben ausgeschlossen wurde von den Mahlzeiten oder so. Und
also auch kein Essen bekam?
Ja.
Also Essensentzug war auch ein systematisches Mittel?
Es kam jetzt nicht täglich vor, aber es war schon so, dass er dann entschieden hat, so, und du nimmst am Abendessen nicht teil und du gehst in dein Zimmer.
Und was Sie jetzt schildern, ist ja eigentlich einfach gewalttätig,
ja,
zum Teil sadistisch,
ja,
und sehr, sehr, sehr autoritär. Wo kommt die Nazi-Ideologie ins Spiel? Wo ist das Bindeglied? Wozu sollten Sie erzogen werden? Sie haben 2 Schwestern.
3, aber nur 2, die da eben schon auf der Welt waren. Ja.
Also ein, ja, Nachzüglerschwester, genau, kam noch,
ja,
aber 3 Schwestern, die im Großen und Ganzen diesem Dressurakt unterworfen waren. Ja. Wo kommt da die Nazi-Ideologie rein? Was sollten sie werden oder sein?
Die Nazi-Ideologie ist bei diesen ganzen Erziehungsmethoden schon mit dabei. Also es geht darum, die Kinder abzuhärten, sie nicht zu verwöhnen, sie nicht zu verweichlichen. Es geht darum, die Kinder zu disziplinieren und ja, irgendwie auch darauf vorzubereiten, etwas Besseres zu sein, zu dem deutschen, auserwählten deutschen Volk zu gehören. Ja, und eben nicht zu der verweichlichten Gesellschaft, die dem Mainstream hinterherläuft.
Also es war so ein antimodernes, antiwestliches Weltbild und sein Erziehungsprogramm war Teil der Elitenbildung.
Richtig, ja.
Ja, Sie sagen auch, dass alles Amerikanische völlig verpönt war.
Ja, alles Kapitalistische, alles Amerikanische und natürlich alles Jüdische.
Alles Amerikanische bedeutet was? Keine Jeans.
Keine Jeans, keine Cola, keine großen Marken, also überhaupt keine Marken eigentlich. Ja, alles, also auch dieser Gedanke dahinter, die Kinder nicht zu verwöhnen, bedeutet auch, dass man die Kinder absichtlich, ja, dass man den sämtlichen kapitalistischen Schnickschnack vorenthält. Also
jegliche netten, ja, Konsumsachen,
genau,
die Kinder klasse finden.
Das Wort Konsum ist mir gerade nicht eingefallen. Genau, also der Konsum hat bei uns einfach nicht stattgefunden und das ist eben diese anti-amerikanische Haltung.
Und was hat das jetzt mit Jüdisch zu tun? Wo kamen bei Ihnen als Kind die Juden ins Spiel?
Also als Kind, glaube ich, waren die Juden aus meiner Sicht und auch so, wie er das immer erzählt hat, einfach schon dabei. Also dieses amerikanisch-jüdische war gar nicht so zu trennen. Das hat irgendwie zusammengehört. Es geht da ja auch darum, dass die Juden die Amerikaner benutzen, um irgendwie die Weltherrschaft zu bekommen und dass das alles ja eine schleichende Unterwanderung ist, die keiner mitbekommt, außer Nazis. Genau, und das Jüdische war eben auch der große Feind. Die Juden waren die, die das Geld hatten und die, die ja sich selbst bereichern, die egoistisch sind, die nur auf sich selber schauen. Und
wurde dieses Bild irgendwie bestückt? Hatten Sie antisemitische Bilderbücher aus der Nazi-Zeit oder wie wurde das denn alles untermauert?
Das wurde nicht so thematisiert, so wie im Schulunterricht, so jetzt lernen wir mal was über die bösen Juden, sondern bei jeder Gelegenheit wurde das eingebracht. Und meine Großmutter hat schon irgendwann mal, da war ich ja schon ein bisschen größer, irgendein Gedicht angeschleppt, ein antisemitisches. Ich weiß leider überhaupt nicht mehr, was das war. Und da waren dann schon auch Zeichnungen dabei, die da, also Karikaturen, die dazugehört haben, die eben auch ganz klar antisemitisch waren.
So stürmermäßig mit entsprechend Nase,
ja,
und
ja,
ja, diese,
genau,
Sachen
und
halt.
Ja, eben dieses äußere Erscheinungsbild hat besonders meine Großmutter eben auch immer wieder ins Spiel gebracht. Die hat sich da sehr informiert, was so Äußerlichkeiten betrifft, was Rassen betrifft. Ja, eben die große Nase, die großen Ohren und die dunkle Haut und so, dunklere Haarfarbe und so, also alles, was ja tatsächlich einfach auch gar nicht stimmt. Aber ja, also aus meiner damaligen Perspektive habe ich als Kind auch keinen Juden gekannt, weil keiner, den ich kannte, sah so aus, wie sie das beschrieben hat. Also kannte ich erstmal keine Juden. Ja.
Sagen Sie, wenn Sie heute über Ihren Vater sprechen, und Sie haben ja auch in dem Buch recht offen über ihn geschrieben, obwohl Sie diese Gewaltsachen eigentlich sehr, sehr wenig schildern in Ihrem Buch »Ein deutsches Mädchen«, wie ist es heute für Sie? Ich meine, Ihr Vater lebt noch, er betreibt ein Feriendorf, wo wahrscheinlich auch eigentlich mal hingeguckt werden müsste, was da alles in diesem Feriendorf in Sachsen passiert. Ja. Überzieht er Sie mit Anzeigen? Bedroht er Sie? Wie reagiert er darauf? Hält er still?
Also mein Vater versucht schon, mich zum Schweigen zu bringen, indem er Menschen mit Klagen überzieht, die mit mir reden.
Vielen Dank.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Radio, also es hat in der letzten Zeit vor allem eben Printmedien betroffen. Das ist seine Art, dem Ganzen entgegenzuhalten. Bisher hat er da noch keine großen Erfolge gehabt, zum Glück.
Müssen Sie jetzt aufpassen, was Sie sagen? Haben Sie so das Gefühl, ich muss ganz vorsichtig sein?
Als ich das Buch geschrieben hatte, hatte ich schon große Sorge, was passiert, wenn er dagegen klagt. Es wurde aber alles rechtlich auch sehr genau geprüft, deswegen habe ich mich da eigentlich dann auch sehr sicher gefühlt und wir werden sehen.
Ihre Eltern haben Sie sehr früh in solche Nazi-Ferienlager geschickt. HDJ, Heimattreue Deutsche Jugend, also man hat ja gleich die Assoziation HJ.
Ja, die ist auch gewollt.
Wie war das für Sie, da alleine hinzufahren? Im Buch zitieren Sie eine Einladung und dann steht da: Ein ruhiges und sorgloses Spießerleben haben wir schon seit langem weit von uns gewiesen. Als kraftvolle Jugend wollen wir durch diese Zeit stürmen, Altes und Morsches niederreißen, um an einer neuen Zukunft für unser Volk zu bauen. Die Tat ist wichtiger als der Ruhm. Mitzubringen: Tornister, Rucksack, Feldflasche, Kochgeschirr, Essbesteck, Brotbeutel, Liederbuch, Taschenlampe, Schlafsack, Isomatte, Sportzeug, Kompass. Klingt doch irgendwie auch abenteuerlich und nach auf große Fahrt gehen.
Echt. Also mich haben solche Texte als Kind nicht angesprochen. Auch dieser NS-Pathos hat mich nie angesprochen.
Aber dieses Ganze mit Kompass und Feldflasche und los, gab es da nicht auch irgendeine Seite, die Sie gereizt hat, wo Sie gedacht haben, wow, jetzt machen wir aber richtig was Abenteuerliches?
Ich glaube, ich hatte nicht das Bedürfnis nach Abenteuern. Ich glaube, dieser Alltag bei uns zu Hause in der Familie war einfach so stressig, dass ich nicht das Bedürfnis hatte, Abenteuer zu erleben, sondern ich hätte einfach Ruhe gebraucht. Und wenn man einmal auf so einem Lager war, weiß man auch, wie das dort abläuft. Und es ist eben nicht das große Abenteuer-Pfadfinderlager, in dem man viel Spaß hat und viel spielt, sondern es ist eben alles sehr durchstrukturiert und es gibt wenig Möglichkeiten, sich individuell zu entfalten. Und dann vergeht einem auch die Lust.
Das heißt also, Sie waren dann wahrscheinlich auch eingeschüchtert?
Auf den Lagern, ja, zum Teil. Also ich wusste natürlich, alles, was dort passiert, wird auch von meinem Elternhaus erlaubt. Da wird nicht in Frage gestellt, ob das jetzt okay ist, was da passiert. Und das ist einfach so. Es gab ja für alles auch dort Bestrafungen. Wenn man Anglizismen verwendet hat, musste man Liegestützen machen. Wenn man Schimpfwörter verwendet hat, musste man Liegestützen machen. Wenn man etwas verloren hat, also wenn man nicht ordentlich mit seinen Sachen umgegangen ist, ob absichtlich oder eben nicht, musste man auch Liegestützen machen. Wenn das Strammstehen während den Morgenfeiern oder während des Antretens nicht geklappt hat, musste das auch wiederholt werden, bis das geklappt hat. Und teilweise hat das eben auch mehrere Stunden gedauert, weil eben auch geschaut wurde, wie schnell das geht.
Strammstehen?
Ja.
Stundenlang?
Ja.
Als Kind?
Ja. Also es gab da regelrecht militärische Übungen, das nannte sich Formaldienst und da wurde dann geübt, wie jetzt die Lagermannschaft schnell genug antritt, dass das eben klappt und nicht so unorganisiert ist und auch ordentlich aussieht. Weil manche dann eben wohl nicht stramm genug gestanden sind. Und das hat teilweise Stunden gedauert.
Und wie war das?
Im Winter und im Sommer.
Wie war das bei strömendem Regen oder bei Kälte oder bei heftiger, heißer Sonne?
Da wurde das genauso geübt. Das hat da keine Rolle gespielt, ob es jetzt extrem heiß ist oder ob es im Winter Schnee liegt. Es hat nicht funktioniert und dann mussten wir das eben üben. Und so ungefähr gerade dann, wenn es doch so heiß ist und Schnee liegt, hat man ja umso mehr die Hoffnung, dass es schnell geht und strengt sich umso mehr an. Das war da so auch die Taktik dahinter.
Wie alt waren die Kinder? In welcher Skala bewegte sich das?
Also die jüngsten Kinder waren 7 und die ältesten Erwachsenen waren dann so um die 30, aber ja.
Die Erzieher?
Genau.
Und die ältesten Teilnehmer?
Die waren ja gleichzeitig auch Teilnehmer, ja.
Und da hat sich nie jemand gewehrt?
Ein Junge hat sich da komplett dagegen versperrt, der war dann aber auch tatsächlich nur auf einem Lager, wurde in der Zeit dort von allen ausgegrenzt. Wahrscheinlich wurden seinen Eltern gesagt, so renitent wie ihr Kind ist, braucht es da nicht mehr hinkommen.
Also sie mussten ja wahrscheinlich fürchten, wenn sie sich da wehren, dann werden sie zu Hause windelweich geprügelt.
Ja.
Sie beschreiben in Ihrem Buch, wie der Tagesablauf war.
Ja.
Vielleicht können Sie selber mal eine Passage lesen.
Der Tagesablauf war von morgens bis abends durchstrukturiert. Zum Fahnenappell mussten wir auch bei eisiger Kälte 30 Minuten lang stramm stehen. Süßigkeiten, MP3-Player und Handys waren verboten. Dafür sollten wir unsere Flöten und Gitarren mitbringen. Jeder unserer Schritte wurde überwacht und kontrolliert. Es gab keine Ausnahmen. Nie wurde ein Auge zugedrückt. Scham oder Sympathie spielten keine Rolle. Es herrschte militärische Härte und Disziplin, ein Klima der Angst und Unterdrückung. Unsere Zelte hießen Führerbunker oder Germania. Schon am Eingang prangte ein Holzschild mit der Aufschrift »Der Heimat und dem Volke treu«.
Also, Sie können sich eigentlich nicht erinnern, dass Sie irgendwas schön fanden?
Ja, so Sachen wie dieses Volkstanzen hat mir Spaß gemacht oder auch abends dann zu singen oder so, aber ansonsten die meisten Sachen waren für mich einfach nichts. Ja.
Sie schildern, dass Sie da solche spezielle Kleidung anhatten, also langer Rock, blauer Rock, weiße Bluse und die Jungs hatten auch irgendwelche speziellen jungen Jacken. Haben Sie sich gezeigt als Nazi-Gruppierung?
Also es gab Lager, in denen man sehr vorsichtig war, weil im Vorfeld es irgendwie schon Ärger mit der Polizei oder dem Staatsschutz gegeben hatte. Aber es gab auch Lager, in denen sind wir ganz offen in der Stadt rumgelaufen, haben dort Stadtspiele gemacht. Wir waren im Schwimmbad, sind dort auch mit unserer Kluft aufmarschiert.
Und wenn Sie gefragt wurden, wer Sie sind, was haben Sie dann gesagt?
Da haben wir eigentlich unterschiedliche Sachen gesagt. Ich habe irgendwann angefangen zu sagen, weil das eben so ähnlich klingt, dass wir von der KDJ, von der katholischen deutschen Jugend sind. Es ist aber auch selten wirklich kritisch nachgefragt worden, wo wir her sind. Die meisten Leute haben sich irgendwie gefreut über diese Pfadfindergruppe, die da kommt. Tatsächlich auch oft ältere Leute, die sich darüber einfach gefreut haben. Manchmal sind wir auch auf andere Pfadfindergruppen gestoßen. Die haben dann natürlich schon gefragt, wo kommt ihr her und so. Aber die konnten natürlich damit auch nichts anfangen.
Hatten Sie klare Anweisungen, was Sie nicht sagen dürfen?
Nein, also es gab keine klaren Anweisungen, aber es wurde dann schon gesagt, hey, und ja, hier müssen wir irgendwie weniger in Erscheinung treten oder so. Oder es gab zum Beispiel mal die Situation, dass wir an der Ostsee von einer Lokalreporterin angesprochen worden sind, die uns fotografieren wollte und wir haben das auch gemacht. Und im Nachhinein gab es dann doch ein bisschen Ärger und Unmut, weil es ja keiner darauf aufmerksam werden sollte, dass wir dort unterwegs sind.
Sie haben vorhin die Anziehsachen erwähnt, die in der Kiste waren, Pullover mit Aufschriften. Was stand denn da so drauf?
Ich hatte ein T-Shirt, auf dem stand Todesstrafe für Kinderschänder. Also das war damals für mich ein wichtiges Thema. Und dann hatte ich einen Pullover, auf dem stand Werwolf Germania, also als Anlehnung an diese Widerstandsgruppen, an die Nazi-Widerstandsgruppen. Und dann hatte ich noch
Nach der NS-Zeit gab es die, ne?
Genau, ja. Und dann hatte ich noch einen Pullover, auf dem stand, der Gott, der Eisen wachsen ließ, wollte keine Knechte.
Puh. Mhm. Wie ist das für Sie, wenn Sie das zitieren? Ich habe das Gefühl, es geht Ihnen kaum über die Lippen.
Ja, es ist auch sehr schwer. Also es ist auch im Nachhinein sehr peinlich, dass ich diese Sachen tatsächlich auf der Straße getragen habe und irgendwie noch das Gefühl hatte, ich kann damit provozieren oder ich löse bei den Menschen damit was aus.
Wenn Sie das Gefühl hatten, Sie können damit provozieren und Ihnen das irgendwie auch gefiel, gibt es auch eine Seite, wo Sie auch Ihren Vater toll fanden, wo der irgendwie auch ein Held war oder so?
Ja, die gab es. Also gerade in der Zeit, in der ich in der Pubertät war und natürlich selbst rebelliert hat, hat mein Vater mich auch darin bestärkt, den Lehrern auf die Nerven zu gehen und blöde Nachfragen zu stellen. Und mein Vater hatte selbst auch in der Zeit, in der ich bei ihm gewohnt habe, auch Konflikte mit der Polizei, gerade in seinem Feriendorf.
Jetzt sind wir nach der Scheidung. Ihre Eltern ließen sich scheiden, da waren Sie 9.
Genau.
Und da sind Sie erstmal zu Ihrem Vater gezogen.
Ich habe erst mit meiner Mutter gewohnt, aber dort gab es dann natürlich auch Konflikte, die auch auf die Pubertät eben schon zurückzuführen sind. Und ja, ich bin dann zu meinem Vater gezogen.
Also Sie erhofften sich einfach, dass es bei ihm besser ist?
Ja, er hat mir das ja auch so vermittelt. Also ich habe nach der Scheidung meiner Eltern, obwohl wir ja vorher so ganz antikapitalistisch erzogen worden sind, ein Handy bekommen und hatte plötzlich eine Stereoanlage und mein Vater hat den Verständnisvollen gemimt und ja, also er hat mir suggeriert, dass er jetzt geläutert ist und dass er ja jetzt ja der verständnisvolle, liebevolle Papa ist.
Und dann sind Sie zu ihm gezogen, da waren Sie?
Ich glaube 13. Ja.
Und waren dann wie lange bei ihm?
Ein Jahr.
Ich habe noch eine Frage. Sie haben ja in den Lagern auch inhaltliche Schulungen bekommen. Was war der Inhalt eigentlich? Was wurde Ihnen da so reingedrückt an Vorstellungen? Erinnern Sie noch irgendwas?
Das, was wir in den Lagern da gelernt haben, war sehr breit gefächert. Also dieses ganze Völkischsein, ja, die komplette Ideologie eigentlich, also die komplette Vorstellung davon, wie wir zu leben haben. Der NS eben in seiner Reinform wurde uns da eingetrichtert. Es fängt davon an, dass wir dann NS-Größen verehrt haben. Also das nicht nur jetzt irgendwie Adolf Hitler oder Goebbels oder so, die haben da eigentlich weniger eine Rolle gespielt, sondern Fliegerhelden, also oder andere NS-Persönlichkeiten, die irgendwie große Verdienste geleistet hatten. Ja, große Verdienste. Dann natürlich deutsches, altdeutsches Liedgut. Dann haben wir auch gelernt, welche Gebiete mal zu Deutschland gehört haben. Also auch richtigen Geschichtsunterricht, aber halt eben ja aus einseitigen Neonazi-Geschichtsunterricht eben. Also welche Gebiete mal dazugehört haben, wann die weggekommen sind. Also wirklich.
Und dass die wieder ja, dazugehören müssen.
Ja, genau.
Also Deutschland in den Grenzen von 37.
Genau.
Ja. Und auch Rassetheorie, also haben Sie richtig auch gelernt, wir sind jetzt die weiße germanische Herrenrasse und die anderen, also sprich Juden, Muslime, irgendwelche Südeuropäer, oder war das nicht Thema?
Das war anders Thema, als man sich das vorstellt. Also die Kinder, die dort sind, sind von ihrem Elternhaus ja schon rassistisch und antisemitisch geprägt, deswegen muss man das nicht mehr so plump damit anfangen, die Schwarzen sind die Bösen und wir Weißen sind die Guten, sondern da geht es dann einfach schon tiefer. Es gibt dann schon auch tiefergehende Rassetheorien, also über Gesichtsformen und andere Körpermerkmale, die man ausmacht, wo man dann auch an verschiedenen ethnischen Gruppen die Intelligenz ausmachen möchte und so. Also es geht dann schon ein bisschen tiefer. Oder wir haben dann auch zum Beispiel uns einen Film angeschaut, der heißt Über Galgen wächst kein Gras. Da geht es um Kriegsgefangene, deutsche Kriegsgefangene, ja, die von den Alliierten misshandelt worden sind und denen das dann auch sehr schauerlich bereitet ist, indem da die alten Männer eben weinen und erzählen, wie sie misshandelt worden sind, sodass man halt wirklich als Kind eine ganz falsche Vorstellung davon bekommt, was in dieser Zeit um den Krieg eigentlich passiert ist. Ja. Und also eine sehr einseitige Vorstellung vor allem.
Aber es war schon eine systematische Gehirnwäsche, also eine systematische Indoktrination.
Ja.
Sie sagen, dass Sie in der Schule... Man fragt sich ja dann sofort, was passiert eigentlich in der Schule? Und Sie haben ja dann auch teilweise der Lehrerin gesagt, also das Deutschlandlied hat auch mehr Strophen. Aber da wurde eigentlich nur...
Das war, ich habe schon ansonsten immer geguckt, dass ich das, was wir zu Hause lernen oder in den Lagern lernen, nicht in der Schule erzähle. Mein Vater war das ja sehr wichtig, weil er ja hier in Bayern als Verstreckungsbeamter gearbeitet hat und er das nicht wollte.
Zollbeamter, ne?
Ja, genau. Und er das eben nicht wollte, dass wir da... das eben so nach außen tragen, damit sein Job nicht gefährdet wird. Und eigentlich habe ich mich daran auch immer gehalten. Aber ja, in dieser einen Situation hat es mich eben so verwirrt, dass wir das Deutschlandlied lernen, aber eben nur mit dieser letzten Strophe. Also es war total unbeabsichtigt.
Also nur mit Einigkeit und Recht und Freiheit, ja. Und nichts mit von der Maas bis an die Memel.
Genau. Aber ja, diese Lehrerin, das tut mir im Nachhinein auch sehr leid, weil das klingt natürlich jetzt so, als wenn sie nichts gemacht hätte und das einfach so hingenommen hätte. Aber ich... Man muss sich ja auch die Situation mal vorstellen, das war in den 90er Jahren in Bayern auf dem Land, wo Rechtsextremismus und vor allem völkische Familien eigentlich kein Thema waren. In den 90ern hat man ja auch immer geglaubt, Rechtsextremismus ist ein ostdeutsches Problem. Und ich glaube, dass das einfach pure Überforderung war, darauf nicht zu reagieren. Es ist auch immer schwieriger, sowas dann mit einem Kind zu thematisieren. Und ja, also ehrlich gesagt mache ich da jetzt keinen großen Vorwurf.
Sie sagen ja in Ihrem Buch, dass Sie in der Schule eigentlich immer Angst hatten, dass Angst irgendwie von vornherein ganz stark war bei Ihnen. Angst wovor eigentlich?
Ich war von Anfang an so die klassische Schulversagerin. Ich hätte für alles, was wir gelernt haben, einfach immer noch viel länger gebraucht. Ich habe auch in der ersten Klasse, das erste halbe Jahr, glaube ich, kein Wort gesagt am Unterricht. Und Ich glaube, ich hatte da auch immer Angst, irgendwie was Falsches zu sagen. Ich hatte ja auch Probleme, mich zu konzentrieren. Ich hatte ja ADS und so und das war überhaupt nicht erkannt. Und die Lehrerin, die ich in der ersten und zweiten Klasse hatte, ist damit auch wirklich falsch umgegangen, sodass es mich erst recht eingeschüchtert hat.
ADS in welcher Form? Waren Sie sehr verträumt oder waren Sie sehr zappelig?
ADS, also sehr verträumt und nicht zappelig und ja, einfach unkonzentriert. Und ja, ich hatte extrem schlechte Noten. Ich konnte, auch wenn ich mich bemüht habe, mich nicht konzentrieren, logischerweise. Und ich wusste einfach, dass ich irgendwie da nicht mitkomme und dass ich mich irgendwie durchmogeln muss. Und ja, dass Schule einfach nicht mein Ding ist.
Naja, Sie hatten auch zu Hause ein Elternhaus, was alle Energien band.
Ja.
Also wenn man so viel Gewalt und so viel Stress und Spannung erlebt und Sie schildern Ihren Vater eigentlich auch als jemanden, der in einer gewissen Weise ständig bestrebt ist, Menschen zu verunsichern und durcheinander zu bringen. Also ihre Schwestern und sie gegeneinander hetzte und hänselte und ärgerte. Also ich meine, wie sollen Kinder lernen? Das ist ja, da waren ja alle Kräfte gebunden, damit irgendwie zurechtzukommen.
Ja, also ich glaube, dass die Zeit, in der ich dann in der Schule saß, auch meine Erholung war vielleicht, dass ich deswegen mich auch einfach gar nicht konzentrieren konnte. Und ja, also ich glaube, dass dieses ADS schon auch irgendwie auf diese Erziehung zurückzuführen ist. Ja.
Sie schildern eine Sache, die hat mich wirklich unglaublich schockiert. Es gab ein Sportfest und Sie waren in einem Team mit einem philippinischen Mädchen.
Ja.
Und Sie sind mit dem Hand in Hand gegangen, mit dem Mädchen.
Ja, genau. Es gab auf diesem Sportfest, wie das ganz klassisch ist, so verschiedene Stationen auf dem Schulhof. Und ich war da in der ersten Klasse, habe das erste Mal mitgemacht und die hat mich dann an der Hand genommen, total nett, und wollte mir halt irgendwas zeigen und zeigen, wo das ist und so. Und meine Schwester hat das gesehen und hat das als negativ wahrgenommen, dass die mich angefasst hat. Und wir sind danach zu Fuß nach Hause gelaufen und dann hat sie schon unterwegs mit mir geschimpft und die hat mich angefasst. Und zu Hause hat sie es dann meinem Vater erzählt und ja, das war dann tagelang Thema beim Essen. Und meine Geschwister haben sich dann geweigert, mich anzufassen und mein Vater hat das unterstützt.
Also das heißt eigentlich, durch dieses philippinische Mädchen waren Sie quasi aussätzig.
Ja.
Nach dem Motto, die ist jetzt so kontaminiert mit dieser Berührung, mit dieser Ausländerin und jetzt rühren wir sie nicht mehr an.
Ja, diese Familie, wir haben mit denen in einem Dorf gewohnt, da war die Mutter, kam von den Philippinen. Auf jeden Fall wusste ich, dass wir mit dieser Familie nichts zu tun haben sollen und dass ich mit den Kindern eigentlich nicht spielen soll. Aber das war ja in dem Moment völlig gleichgültig. Die hat mir das eben gezeigt, war total lieb und hat mich angefasst. Und es war wirklich so eine ganz kindliche, unschuldige Situation. Sie hat mich einfach in der Hand genommen und da habe ich in dem Moment nichts Böses gedacht. Und auch danach war es für mich nicht klar, warum jetzt diese kleine Geste, diese kleine Berührung derartige Gefühle bei meinem Vater auslöst und solche Konsequenzen dann hat.
War für Sie gar nicht nachvollziehbar? Nee. Ihren Vater haben Sie jetzt schon seit 10 Jahren nicht mehr gesehen, schreiben Sie im Buch. Können Sie mit Ihren Schwestern darüber sprechen?
Das Verhältnis zu meinen beiden älteren Schwestern ist nach wie vor sehr schlecht.
Ja, die sind nicht ausgestiegen?
Doch, also was heißt ausgestiegen? Sie sind nicht politisch aktiv, sie sind nicht in der rechten Szene, sie sind sicherlich auch keine Nazis. Trotzdem ist unser Verhältnis so schlecht, weil es einfach zerstört worden ist. Diese ganze Beziehung ist einfach von klein auf zerstört worden und bis heute gibt es kein Zusammenfinden.
Mit 14 waren Sie in der 8. Klasse, das ist jetzt ein großer Sprung, zu Besuch in der KZ-Gedenkstätte Dachau. Erinnern Sie das noch? Wie war das für Sie?
Also ich wollte ja erstmal gar nicht mit. Ich hatte wahrscheinlich schon irgendwie Angst, dass da das Weltbild, das ich ja die ganzen Jahre gelernt habe, dass ich das in Frage stellen muss. Mein Vater wollte, dass ich mit hinfahre. Der wollte auch, dass ich dort diese Führung störe, indem ich Nachfragen stelle. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber der Besuch hat mich auch nicht berührt. Ich konnte das, was da gezeigt wird und was wir erzählt bekommen haben, auch gar nicht an mich ranlassen. Das durfte ich auch nicht, sonst, ja, wie gesagt, wäre das ja alles irgendwie ins Wanken gekommen und ich hätte das ja hinterfragen müssen. Und tatsächlich muss ich sagen, dass heute die KZ-Gedenkstätte in Dachau sehr viel pädagogischer an dieses Thema mit Schülern rangeht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, hätten wir damals schon so eine super Führung bekommen, wäre es vielleicht für mich auch noch mal schwieriger gewesen. Aber
schwieriger gewesen, das abzuwehren.
Ja, das abzuwehren und mich gar nicht damit auseinanderzusetzen. Aber zu dem Zeitpunkt, diese Führung, die wir bekommen haben, war für Erwachsene und hatte auch irgendwie schon, finde ich, so eine gewisse Vorbildung, war da vonnöten eigentlich. Und das konnte ich dann ganz gut abwiegeln und nicht an mich ranlassen.
Also sie wurden damals nicht kindgerecht oder jugendlichengerecht daran geführt.
Man weiß halt heute, dass es so wichtig ist, die Jugendlichen, bevor man sie da reinschickt, erst nochmal dieses Thema irgendwie aufzubereiten. Und das macht man heute wirklich wunderschön in Dachau. Damals hat man das eben noch nicht gemacht. Und wenn einem dann so ein Hintergrundwissen fehlt und man noch gar nicht so richtig tief in das Thema eingetaucht ist, finde ich, ist es sehr leicht, das nicht an sich ranzulassen.
Heidi Benneckenstein, Sie haben sich eine Musik gewünscht für dieses Gespräch. Und zwar Nothing Else Matters von Metallica. Warum diese Musik?
Wir haben sehr viel Metallica in der Zeit gehört, in der wir uns von der Szene eigentlich abgewandt haben. Ja, Metallica hat ja auch sehr nachdenkliche Texte und sehr, weiß ich nicht, kräftige Musik, also sehr eigene Musik. Und zum anderen ist es so, dass Neonazis, also dass die Musik, die man eigentlich in der Szene hört, sehr, sehr schlecht ist. Und Metallica ist ja wirklich spitzenmäßig, also Gitarre spielen können sie. Und die Musik kann man sich einfach sehr gut anhören im Vergleich zu Nazi-Bands. Vor allem, wenn man dann schon ideologisch immer weiter da rausrutscht, hat man auf diese Bands wirklich keine Lust mehr.
Nothing Else Matters, Metallica. So close. I see and I find in you every day for us something new. Open mind for a different. Nothing Else Matters, das war Metallica, und gewünscht hat sich diese Musik Heidi Benneckenstein, die das Buch geschrieben hat, Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Sie hören den Talk auf NDR Info. Heidi Benneckenstein, das ist ja schon irgendwie auch eine viel differenziertere und weichere Musik als das, was man so in der Nazi-Szene hört, oder?
Ja, es ist halt auch Musik mit ganz anderem Inhalt. Das merkt man natürlich auch an der Melodie. Tatsächlich ist Metallica ja musikalisch eine Top-Band, während ja die Neonazi-Bands tatsächlich oft zwei Griffe auf der Gitarre können, ein bisschen Schlagzeug, und mit Gesang ist es auch nicht so weit her. Das ist natürlich bei Metallica, ja, das ist eine ganz andere Liga natürlich. Ja.
Sie schildern die Szene, in der Sie sich bewegten. Wir machen jetzt so einen Sprung. Sie haben Anschluss gesucht, waren in den Kameradschaften, Rechtsradikalen. Sie schildern die eigentlich als saufende Deppen. Ist es nicht ein bisschen zu einfach? Gab es da nicht auch alerte, redefähige, charismatische Männer, die irgendwie Identifikationen anboten?
Natürlich gibt es diese Leute auch in der Szene, aber das ist auch ein Bild, das man dann nach außen verkörpern möchte. Wenn man die Leute dann privat kennt oder öfters mit denen unterwegs ist, dann werden auch aus diesen Männern im Saufen der Deppen. Also das Kameradschaftsumfeld hat, finde ich, sehr wenig fähige Leute, die wirklich tatsächlich reden können und die wirklich Charisma haben. Die Leute, die das dann können, die werden dann natürlich auch immer sehr gehypt innerhalb der Szene.
Das hat ja dann angefangen, Sie abzustoßen. Sie waren ja sehr stark auf Elite hin dressiert worden und das war Ihre Orientierung. Wenn Sie damals rechte Politiker erlebt hätten, wie Björn Höcke heute bei der AfD oder vielleicht auch Alexander Gauland, wären die für Sie irgendwie attraktiv gewesen als politische Leitfiguren?
Also es gab ja in den tausender Jahren Udo Pasteurs, der hat ja damals auch
Mecklenburg probiert, genau, war im Mecklenburgischen Landtag.
Ist er lange gewesen, ja, und der hat eben auch probiert, durch besonders aggressive, also die NPD hat ja lange probiert, sich irgendwie als demokratisch zu verkaufen und bürgernah, und Udo Pasteurs hat es dann eben auch mal anders probiert, um die jungen Leute anzusprechen, und hat eben dann auch sehr antisemitische Reden gehalten, Kampfreden, richtiggehende Kampfreden. Und das war in der Zeit, in der ich da gerade in die Kameradschaftsszene auch eingestiegen bin. Und der hat mich damals schon sehr angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass die Art, wie Böcke das macht, mich wahrscheinlich auch angesprochen hätte. Also ich glaube jetzt allerdings, dass der Gauland für junge Leute dann eher weniger attraktiv ist.
Aber so die Richtung wäre für Sie schon was gewesen.
Sie ich hätte zumindest die Aussagen, die in der AfD getroffen werden, erstmal gut gefunden, ja, auf jeden Fall. Also die AfD ist ja keine Nazi-Partei im eigentlichen Sinne, aber Nazis fühlen sich natürlich auch durch solche Aussagen angesprochen und bestätigt, ganz klar, ja.
Sie schildern sich in der Zeit als Jugendliche als lustlos und aggressiv. Das ist eigentlich so das, was für mich so rauskommt. Also ein Mädchen, was ihren Platz überhaupt nicht findet, aber eigentlich voller Wut ist.
Ich glaube, die Wut kam auch daher, dass ich meinen Platz nicht finden konnte und dass ich einfach auch überfordert war mit allem und ja, unzufrieden war. Und daher kommt meiner Meinung nach dann auch diese Wut.
Und unter permanentem Druck standen.
Ja.
Sie haben ja mit 14 Ihren Hauptschulabschluss gemacht. Und wenn man Sie heute sieht und wenn man dieses wirklich sehr gute Buch, was Sie natürlich mit Unterstützung, aber doch, was Sie zustande gebracht haben, das ist unglaublich. Also da merkt man schon, wie diese ganze Sache Sie auch total in Ihrer ganzen Entwicklung behindert hat. Es tut mir leid, ich muss Sie damit nochmal konfrontieren. Es gibt dann in Ihrem Buch auch Schilderungen, wo Sie eben sehr explodieren. Es gab in Erding Tage der Toleranz und da sind Sie richtig hingegangen, um Ärger zu machen mit Ihren Leuten.
Genau, wir sind da hingegangen, um zu provozieren und um der Gesellschaft, der bürgerlichen Mitte, die ja das Fest organisiert hat, zu zeigen, dass sie nicht so tolerant sind, uns dort zu tolerieren.
Wir hören uns davon mal was an. Ich würde Sie bitten, da noch mal eine kleine Passage zu lesen.
Ich wollte Stress und hörte nicht auf, sondern wurde immer aggressiver und fing an, die Punks mit voller Wucht anzurempeln. Irgendwann reichte es einer Punkerin. Erst schrie sie mich an, dann ging sie auf mich los und schubste mich. Darauf hatte ich nur gewartet, ich stieß sie zurück, prügelte auf sie ein und zog sie an den Haaren. Was danach passierte, weiß ich nicht mehr. Es war mein erster Blackout, ich rastete völlig aus, schlug wild um mich, blind vor Wut und Hass.
Hat Sie das erschrocken hinterher oder waren Sie stolz?
Damals war ich stolz. Die Geschichte ist ja noch weiter eskaliert. Es gab ja dann noch Konflikte mit der Polizei, ich wurde verhaftet. Ich wurde dann von meinen Kameraden auch regelrecht gefeiert, als ich wieder gehen durfte. Aber da war überhaupt keine Einsicht da. Also,
Sie waren auch recht selbstbewusst Polizisten gegenüber.
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass es schon auch irgendwie daran lag, dass mein Vater selbst einen ähnlichen Beruf hat und ja die Autorität dann nochmal ganz anders in Frage gestellt habe. Mein Vater war ja auch Beamter im gehobenen Staatsdienst, hat oft selbst über Polizisten auch gelästert, die ja im Streifendienst sind und so. Und natürlich hatte ich da schon so eine gewisse Arroganz denen gegenüber. Ich muss aber auch sagen, dass ich nach meinem Ausstieg oft die Situation hatte, dass ich Konflikte mit Polizisten hatte, die ich eigentlich nicht so wollte, aber in den Konflikten dann auch gemerkt habe, dass ich diese Autoritätskonflikte dann auch habe, weil mein Vater der ihr Kollege ist sozusagen und ich dann einfach auch die Kollegen dann in Frage stelle.
Also Sie haben schon ein bisschen auch Ihren Vater vor sich gesehen, wenn Sie die Polizisten sahen?
Ja, wenn dieses Auftreten so ganz klar autoritär war und so wenig verständnisvoll war oder einfach auch schon von Anfang an so auf Eskalation aus und so wenig deeskalierend war, dann hatte ich da tatsächlich meinen Vater vor mir.
Aber ich meine, in so einer Situation, wo jemand quasi ein Blackout hat und um sich prügelt, kann man ja auch nicht gerade verständnisvoll sein als Polizist. Man muss ja durchgreifen und denjenigen davon abhalten.
Nee, das ist natürlich ganz klar. Also das möchte ich heute auch in keinster Weise irgendwie entschuldigen oder verteidigen.
Und Sie kannten Ihre Rechte gut?
Ja, also das kann tatsächlich jeder Nazi. Es gibt ja dann auch tatsächlich auch Bücher, wo man das dann alles lernen kann. Eigentlich kann das dann jeder, der irgendwie ein bisschen in der Szene aktiv ist.
Also Sie wussten genau, das dürfen die nicht. Nein, da brauche ich jetzt gar nicht hinzukommen und da brauche ich überhaupt nicht auszusagen. Und wussten Sie alles?
Ja.
Sie haben die teilweise schon vorgeführt, die Polizisten, ne?
Ja, also es gibt auch Polizisten, die gehen da tatsächlich auch sehr souverän mit um. Also die lassen sich da nicht aus der Ruhe bringen. Aber natürlich hat es mich gefreut, wenn ich gemerkt habe, dass sie sich darüber geärgert haben.
Oder verunsichert waren.
Ja.
Wann ging das eigentlich los, dass es Risse gab? Also Ihr Ausstieg war ja nicht so von einem Tag auf den anderen, wie man sich ja denken kann, sondern eigentlich ein Prozess des sich hin und her Bewegens fast über Jahre. Erinnern Sie, wo das anfing, dass Sie dachten, ist das das, was ich will oder so, dass die Haarrisse sozusagen anfingen?
Ich glaube, diese ganz kleinen Risse, die gab es schon immer. Aber es ist deutlicher geworden, als ich dann ja in diesem Kameradschaftsumfeld aktiv war und mir dann auch so vieles einfach so negativ aufgefallen ist. Also erstmal, auf der einen Seite habe ich kritisiert, dass die Leute, die dort aktiv sind, nicht die nationalsozialistischen Werte leben, wie sie sie eigentlich leben sollten. Auf der anderen Seite fand ich es aber auch schon immer lächerlich, wenn die Leute das so ganz strikt gelebt haben. Also die HDJ-Leute leben das ja ganz strikt, das war ja dann auch überhaupt nicht mehr meins.
Die heimattreue deutsche
genau,
Jugend.
Genau. Ja, also mich hat es zum Beispiel massiv gestört, dass Neonazi-Männer, also Leute, die im Kameradschaftsumfeld aktiv sind, nach außen hin die Familie verkörpern. Die haben eine Frau, die haben ein Kind, dann ist vielleicht auch noch ein süßer kleiner Hund da. Und wenn man dann aber am Wochenende mit den Kameraden saufen geht, dann geht man eben auch mal in den Swingerclub oder ja, man betrügt seine Frau. Und ich habe dann auch oft irgendwie mitbekommen, dass die Kinder der Neonazis vorgeführt, also das wird dann Theater gespielt, also vor den Kameraden. Wenn auf irgendwelchen Veranstaltungen beschäftigt man sich dann mit seinen Kindern, aber zu Hause tut man das zum Beispiel nie. Also die Kinder spielen da in dem Leben überhaupt keine Rolle. Das ist ausschließlich dann die Sache der Frau, sich um die Kinder zu kümmern. Und solche Sachen haben mich sehr früh schon gestört. Ich habe dann auch mit meinem Mann, also damals waren wir eben befreundet, ich war bei ihm in der Kameradschaft, haben wir darüber geredet. Er hat das auch genauso gesehen. Und wir zwei hatten uns dann irgendwie so als Austauschpartner, als Lästerpartner. Aber damals waren wir beide noch der festen Überzeugung, ja, die Leute, die machen halt, sind halt dumm. Ja, die haben die Ideologie irgendwie nicht verstanden und entweder sie übertreiben es total oder sie leben gar nicht danach und das ist alles so verlogen. Aber die Ideologie ist ja trotzdem die richtige.
Das hat sie noch lange bei der Stange gehalten. Und wo kriegte die Ideologie denn Risse, wenn es das war, was sie hielt?
Das gab so verschiedene Situationen, die mir gezeigt haben, dass alles, was ich gelernt habe, irgendwie so nicht stimmig ist. Also ich war ja dann mit 17 Jahren schwanger. Die Leute...
Von ihrem heutigen Mann.
Genau, von meinem Mann. Das ist natürlich eine ganz, ganz, ganz blöde Situation gewesen. Ich hatte keine Berufsausbildung, ich hatte einen schlechten Schulabschluss. Ich war minderjährig. Das ist eine Situation, in der man auf Hilfe angewiesen ist. Und die Hilfe habe ich von den Leuten, die da meine Ansprechpartner waren, natürlich nicht bekommen. Auch nicht vom Jugendamt oder so. Also das hat dann natürlich auch Klischees über den Staat bestätigt. Aber zum Beispiel Organisationen, die sich wirklich mit allen Mitteln für solche Probleme auch einsetzen. Also wir waren dann zum Beispiel bei Pro Familia, die uns wirklich mit Rat und Tat da zur Seite gestanden sind, die uns wirklich aufgefangen haben. Und ich war vorher immer der festen Überzeugung, in unserer Gesellschaft ist jeder so egoistisch und jeder schaut nur auf sich und es setzt sich niemand für die Probleme der Leute ein. Und das hat zum Beispiel bei mir überhaupt nicht das bestätigt, was ich gedacht habe, und wie engagiert die waren und keiner hat mich da verurteilt und so. Und es wurde einfach nur geguckt, dass man das irgendwie in den Griff kriegt und unser Leben irgendwie organisiert. Und solche Situationen sind mir dann immer wieder begegnet, dass ich auf Leute gestoßen bin, die sehr engagiert sind und die keineswegs egoistisch sind oder so. Und solche Kleinigkeiten oder eben auch, dass man dann irgendwann mal, wenn man wieder mit mehr Leuten aus der normalen Gesellschaft Kontakt hat, eben feststellt, dass diese ganzen Vorurteile über die Gesellschaft einfach von hinten bis vorne nicht stimmen. In meiner Ausbildung ist mir dann auch nochmal so richtig bewusst geworden, dass Neonazis sich Themen aneignen, also dass sie sich Werte aneignen oder ihr eigen nennen, ganz normale Werte, die es in unserer Gesellschaft auch gibt. Also gerade das Thema Kindererziehung zum Beispiel, Nazis behaupten ja, dass sie die einzigen wären, die wirklich die Kinder mit der Natur erziehen wollen, die Naturerfahrung bieten wollen und die einzigen, die den Blick aufs richtige Spielzeug hätten und auf Traditionen, Werte, Normen und so. Und das ist natürlich nicht richtig. Und das ist mir in meiner Ausbildung, musste ich manchmal wirklich lachen, weil
ich... Sie haben eine Ausbildung als Erzieherin genau, dann gemacht.
Genau, nach meinem Ausstieg. Und ja, das ist mir nochmal so aufgefallen, dass teilweise ja eins zu eins die Sachen sind, die man dann so gesagt hat, das sind deutsche Werte und das sind nationalsozialistische Werte und so, was natürlich Blödsinn ist. Ja, und solche Sachen sind mir dann immer wieder mal untergekommen und haben bei mir auch dann manchmal so Aha-Erlebnisse ausgelöst. Aber es hat eben dann noch wirklich sehr lange gedauert, bis man diesen Schritt dann tatsächlich gehen konnte und ich mir auch eingestehen konnte, dass es nicht reicht, einfach aufzuhören, dass es nicht reicht, nicht mehr politisch aktiv zu sein und eigentlich auch diese Ideologie nicht mehr zu leben, sondern dass man tatsächlich richtig aussteigen muss und auch einfach wirklich alle Kontakte kappen muss.
Und da spielte die Schwangerschaft auch insofern eine Rolle, als Sie sich da plötzlich gefragt haben, wie soll mein Kind eigentlich aufwachsen?
Ja.
Die Schwangerschaft scheiterte, sie haben das Kind verloren.
Ja.
War für sie ein entsetzlicher Schock und furchtbar schwerer Prozess. Was haben Sie da gedacht, wenn Sie über Ihr Kind nachdachten?
In der Zeit ist mir halt auch nochmal ganz anders bewusst geworden, dass die Erziehung, die ich selbst genossen habe, wirklich so für Kinder schädlich ist. Also dass ein Kind nicht gesund sein kann, dass es in diesem Umfeld aufwächst, dass es wirklich das Kind krank macht. Und dass ich das auf keinen Fall möchte und dass das eigentlich auch nicht zu mir passen würde als Mutter. Ich könnte das so nicht umsetzen und auch nicht zu meinem Mann. Und nachdem diese Schwangerschaft dann eben gescheitert ist, habe ich dann auch nochmal anhand dieser Situation, dass es mir eben so schlecht ging, gemerkt, dass von den Leuten eigentlich niemand für uns da ist. Also weder für mich noch für meinen Mann. Weil mein Mann darüber gesprochen hat, dass es ihm nicht gut geht damit, wurde er dazu animiert, Bier zu trinken. Und ich habe ja in der Zeit eigentlich zu niemandem Kontakt gehabt. Und es hat auch niemand danach geschaut, ob es mir gut geht oder versucht, mich aus diesem Tief irgendwie rauszuholen. Denn es sind eben einfach keine Freunde gewesen.
Das ist wirklich verblüffend, also weil man denkt, irgendeine Art von Kameradschaft muss es doch gegeben haben.
Die Leute sind einfach unfähig, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen. Also dass jemand da sitzt und wirklich vielleicht daran zerbricht, dass ihm so ein Schicksalsschlag passiert ist, dass
ein Kind verloren hat.
Ja, das kommt bei denen nicht vor, sondern wenn jemand stirbt, wenn irgendwas ist, dann geht man saufen und betäubt die Gefühle und lässt die gar nicht erst zu. Und das sind eben keine Freunde, die sich dann hinsetzen und gucken, dass du wieder psychisch stabil wirst oder Depressionen überhaupt so richtig als Krankheit anerkennen.
Sie schreiben auch an einer Stelle, ich wollte den Umsturz, ich wollte die Revolution, meine Kameraden wollten Spaß, was mir heilig war, empfanden sie als Ballast. Ein bestimmter Teil elitärer Nazi-Führer wäre für Sie durchaus noch gefährlich gewesen, ne? Die nicht so sumpfig, nicht so viel gesoffen hätten.
Nee, weil ich mit diesen elitären Strukturen auch nicht mehr klargekommen wäre, weil in dem Moment schon mein Dickschädel irgendwie durchgekommen ist und dieses, ja, der eigene Wille auch wieder da war und ich keine Lust mehr hatte, mich irgendwelchen Regeln unterzuordnen, die vollkommen sinnlos sind und dieses Leben komplett dieser Ideologie hinzugeben. Ich wäre auch für diese Leute nicht mehr greifbar gewesen.
Das war auch, weil sie zu ihrer Mutter gezogen waren, ne? Und ihre Mutter sie auch so mehr akzeptierte, wie sie waren. Also der Dauerstress war da vorbei.
Ja, der Stress war da vorbei, aber ich glaube schon, dass es Kinder gibt, die von Anfang an mit Persönlichkeit auf die Welt kommen. Mein Vater hat es auch lange geschafft, vieles davon zu unterdrücken, aber es ist dann doch irgendwann wieder rausgebrochen. Und ja, so wie ich bin heute und auch als Kind eigentlich war, passe ich nicht in diese Ideologie.
Eigentlich ein schönes Schlusswort. Sie haben sich dann also tatsächlich mit Ihrem Mann daraus bewegt und auch tatsächlich sind untergetaucht, um sich zu schützen. Das wurde ja dann auch sehr gefährlich. Ihr Mann war als Nazi-Sänger in der Szene auch sehr bekannt. Das war so ein gemeinsamer Prozess. Wie schwer war das, diese Art von Ideologie ganz aus seinem Kopf zu kriegen? Also auch wenn man rausfindet, das ist jetzt hier nicht mein Ding und die sind alle ein bisschen bekloppt, hat man doch trotzdem von Kind auf das aufgenommen, ganz viele Gedanken.
Eigentlich ist es gar nicht schwer. Es dauert nur und man muss es einfach zulassen wollen. Also man muss anfangen zu hinterfragen. Und mir ist es bei so Dingen, die ich wirklich von klein auf eingetrichtert bekommen habe, wie die Holocaust-Leugnung, das ist mir schon schwerer gefallen. Ich habe lange an diese große Lüge, diese Weltverschwörung geglaubt. Aber da musste ich dann auch irgendwann mir eingestehen, dass das irgendwie alles ein bisschen seltsam klingt und dass das ein bisschen komisch wäre, wenn die ganze Welt sich gegen die Deutschen verschworen hätte und da eine große Lüge erfindet, die man über Generationen aufrechterhalten kann. Und dass die Beweise, die Nazis ja angeblich haben, darüber, dass der Holocaust nicht stattgefunden hat, irgendwie einfach doch ein bisschen, ja, nicht so wirklich Beweise sind. Aber alle anderen Sachen habe ich sehr schnell während dem Ausstiegsprozess eigentlich schon abgelegt gehabt. Wir haben auch eine Zeit lang in München-Giesing gewohnt. Das ist ein sehr multikultureller Stadtteil gewesen. Da kommt man sehr viel mit Menschen anderer Herkunft in Kontakt und da kann man auch dumpfen Rassismus nicht so gut aufrechterhalten. Wir hatten einen sehr netten Nachbarn, der war dunkelhäutig und der hat zum Beispiel, als dann mal ein Schwung CDs kam für meinen Mann, also seine Nazi-CDs, hat er die für uns angenommen von der Post und das hat uns beide irgendwie beschämt, dass der jetzt diese Nazi-CDs bei sich zu Hause hatte, bis wir sie abgeholt haben. Also
Die Realität Situationen. Hat geholfen, ja, einfach. Sie ja. haben diesen Realität.
Ja, und dieser Kontakt. Also ich glaube, dass es am schlimmsten ist, wenn man sich diesen ganzen Kontakten zu anderen Menschen verschließt.
Sie haben heute viel mit Aussteigern zu tun. Also die wenden sich natürlich an Sie schon aufgrund Ihres Buches. Sie haben ja selber auch mit Ihrem Mann eine Aussteigerhilfe zusammen mit Exit gegründet, mit der Aussteigerorganisation. Ja. Was würden Sie einem Aussteiger vor allen Dingen mit auf den Weg geben wollen?
Ich glaube, dass es wirklich extrem wichtig ist und nicht nur für Aussteiger, sondern für alle Leute, dass man die Augen aufmacht und dass man Sachen immer hinterfragt und nicht einfach das immer nur hinnimmt, sondern dass man weiter versucht, für alles offen zu bleiben. Und Aussteigern möchte ich mit auf den Weg geben, dass es sich wirklich lohnt, diesen Weg zu gehen, dass es nicht einfach ist und dass man sich auch oft alleingelassen fühlt, aber dass es sich wirklich lohnt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.